Was mir aufgefallen ist, bevor ich die ganze ADHS-Diagnose bekommen habe, ich habe nicht gewusst, dass ich ADHS habe. Und natürlich habe ich davor schon aber meine Coping-Strategie gehabt. Und jetzt vor einem Jahr ist mir eben aufgefallen, dass es die ganze Zeit einfach eine Coping-Strategie war. Ich schaue mega gerne Power Rangers.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hoi Sarah.
Hallo Mara.
Hast du die Zeit im Griff?
Ich musste meine Uhr jetzt aufdrehen. Ich habe ja eine Uhr, die man noch aufdrehen muss. Und manchmal bleibt mir Zeit stehen. Und ich finde das noch gut.
Das finde ich super eigentlich.
Gell?
Einfach für einen Podcast nicht so geeignet.
Nein, darum tue ich es auch checken, weißt? Darum tue ich es auch schon vorher ein bisschen aufziehen.
Ich hätte ja mega gerne eine Uhr, aber sie stört mich einfach immer. Das ist mein Problem mit Uhren.
Ja, diese Uhr habe ich, das ist der Jahrgang von meiner Gotte, die ja für mich auch wie eine Mutter war, die verstorben ist. Und die habe ich von ihr zum 30. Geburtstag bekommen. Und ich habe nie Uhren gehabt vorher. Ich habe immer gehabt, es stört mich. Und die ist mir so, so wertvoll. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich sie anhabe, ist sie auch ein bisschen dabei.
Mega schön. Und apropos Zeit. Es ist krass, wie die Zeit vergeht, oder? Wie schnell. Wir haben ja erst gerade eine Folge aufgenommen, habe ich das Gefühl. Wir haben eine Zwischenfolge aufgenommen, wie wir dem sagen. Das Gespräch nur zwischen dir und mir.
Über Körper.
Genau.
Über Körperwahrnehmung. Und wir sagen ja immer wieder auch, so, das Innehalten ist uns wichtig. Und da dabei ist mir wie, ja, wir haben wahnsinnig viele schöne Rückmeldungen bekommen. Und auch mal kurz innehalten und euch da aussen, die zuhören, auch sagen, hey, danke, danke fürs Zuhören. Wir sind jetzt mehr als ein Jahr schon am Gespräch führen und wir kommen immer wieder ganz liebe Nachrichten über und wir wollen wie kurz das verdanken. Und du hast gesagt, du liest eine vor, Mara, gell?
Genau, ich lese eine vor und das finde ich jetzt noch spannend, weil das mit dieser Zeit, oder? Also mit dem Zeitanhalten mal schnell und eben dem Innehalten. Und ich finde auch, dass das ein Bogen ist eigentlich zum Thema Wertschätzung. Und ich möchte ja, dass wir heute auch mal wertschätzen, die tollen Rückmeldungen, die wir bekommen. Und ich habe die eine mitgebracht. Mhm. Genau. Mir hat eine Hörerin geschrieben: Liebe Mara, wow, was für eine heilende neue Podcast-Folge, habe mich sehr darin wiedergefunden. Danke euch beiden für eure ehrlichen und berührenden Gespräche. Und ich habe einfach auch so das Wort, man kann ja Wörter immer auseinandernehmen, das mache ich ja mega gern, aber ich habe einfach, mich selber hat sehr berührt, dass sie das Wort heilend geschrieben hat, weil eben wir haben ja über unsere Körper geredet und wie wir einen neuen Bezug bekommen haben zu unserem Körper und auch wie etwas geheilt hat in uns. Und das ist mega schön, wenn das so überspringt auf die Hörerinnen.
Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht ein bisschen anfangen kann.
Aber es ist wirklich so. Es ist aber Lachen und Brüllen ist ja nicht beieinander, Sarah, bei uns, oder?
Ja, also bei mir ist eh immer die ganze Zeit die Gleichzeitigkeit da. Und ich bin ja wirklich jemand, der auch noch lachen kann, wenn ich mit meinem Sohn im Spital bin und irgendetwas lustig finde. Oh. Und ich glaube, wer die Gleichzeitigkeit auch gut kennt, ist unsere Gästin, die wir heute haben. Wir freuen uns wahnsinnig. Hallo Rina Krishnaya, jetzt habe ich es hoffentlich richtig gesagt.
Ja, yes. Hallo,
hallo, wie schön bist du da?
Ja, ich freue mich mega fest. Ich war gerade wirklich so mega in einem Podcast-Modus selber drin, als ich euch so zugelassen habe. Ich war so, ah ja, und ich habe voll vergessen, dass ich ja auch noch sprechen muss.
Du bist gar nicht nur Zuhörerin heute.
Ja, stimmt.
Du tust jetzt dann mit deinem ersten Solo-Programm, gell?
Mhm, ja.
Und dort schreibst du auch, dass es auch wird um Gleichzeitigkeit gehen.
Ja, es ist wie so, ich weiss nicht, aber ich kenne das ja auch, vielleicht auch grundsätzlich neurodivergente Menschen, dass einfach alles so gegensätzlich ist und alles aber trotzdem zusammen und alles ist so nah beieinander. Und irgendwie, ich merke da auch, als ich das Programm geschrieben habe, zum Teil habe ich auch drin, dass ich mega schlimme Sachen ich nicht einmal so schlimm finde, aber dafür irgendwie richtig
nicht schlimme Sachen schlimm aufspiele oder auch Sachen mir wichtig sind, die für andere nicht so wichtig sind. Ich, dann habe ich im Programm gemerkt, dass ich mega die Gegensätze zum Teil in mir drin auch habe, weil ich merke auch immer, ich bin recht schnell und chaotisch auf der Bühne, aber trotzdem brauche ich meine Ordnung und ich hoffe, dass ich die Gegensätzlichkeit, wo ich in mir habe oder auch so ein bisschen meine Persönlichkeit ausmacht, überbringen kann.
Du bist ja quasi entdeckt worden, Rina. du bist das Best Talent also du hast den Best Talent Comedy Award gewonnen vom SRF Comedy.
Ich glaube, vom SRF 3, das ist vom jetzt SRF sehr 3. oft darauf hingewiesen worden, okay. Weil ich immer das 3 vergessen habe.
Also wir sagen jetzt nochmal SRF 3.
3.
3. Genau. Gut. und jetzt habe ich nämlich gerade fast den Faden verloren. Du siehst, eben apropos Narrative. Nein, eigentlich wollte ich dich vorstellen. Eben, du bist quasi entdeckt worden und du studierst Sozialwissenschaften und bist jetzt aber etwa 3 Tage pro Woche mit deiner Comedy-Arbeit beschäftigt. Mhm. Und das finde ich, wenn du jetzt so zum Einstieg ja erwähnst, eben, dass du eigentlich auch ein chaotischer Mensch. Du bist recht beeindruckend, dass man neben einem Studium noch so viele Tage jetzt aber eigentlich auch in noch eine krasse Bühnenarbeit und filmische Arbeit auch gehen kann.
Ja, ich finde es immer krasser, wenn es jemand anderes ja einem so sagt. Dann bist du ja so, ah ja, stimmt, ich mache das ja alles. Ich glaube, das macht es doch auch so aus, dass man wie, ich meine, wir haben ja auch im Vorgespräch so gesagt, ihr macht ja auch nicht nur etwas. Und ich glaube, das macht mega menschenweise aus, vielleicht aus, dass man wie es geht gar nicht, dass man immer etwas machen will. Obwohl man sich manchmal, ich meine, ich habe auch so Tage, wo ich denke, hey, es ist doch einfach schön, dass man einfach einen Job hat. Einfach einen Job, einen normalen Job, der einfach seine Stunden hat und man hat Wochenende frei und es ist einfach klar geordnet,
das wie man das habe ich immer, wenn ich prämenstruell bin. Dann denke ich, wieso bin ich eigentlich selbstständig? Warum? Wieso? Ich brauche einen sicheren Job mit einem 13. Monatslohn, mit allen Versicherungen.
Also einmal im Monat hast du
das? Ja.
Ich habe es eben nur, wenn ich krank bin. Ich bin ja jetzt gerade krank, ich sind, man hört es noch ein bisschen. Oh. Gell, ist schlimm.
Oh, ja,
wir haben schon mal mit der Gülscha darüber geredet, wie sie ist krank war. Ich bin eben wirklich, bei mir ist es wirklich ein Systemzusammenbruch auf allen Ebenen. Mm-hmm. Und dann habe ich das mega stark, dass ich die Jobs google. Ja. 80% mit sicherer Pensionskasse, gute Sozialleistungen.
Schon googeln, es ist gerade so. Oder ich werde einfach Das habe ich gerade letzte Woche gehabt. Ich war mit meinem Freund daheim gewesen, sind so ein Festchen gehabt, nachher bin ich heimgekommen. Und am Abend habe ich Halsweh gehabt. Und ich wusste, diese Woche hast du 6 Auftritte. Hey, ich bin dann einfach so angerufen, das kann es doch nicht sein, hast du Halsweh gehabt? Und ich bin wie so total, eben, es war wie so ein Systemzusammenbruch gewesen, wie so, ich kann nicht leben ohne meine Stimme. Genau. Und wirklich in der Apotheke nehmen wir so ein Halsspray.
Das
so
ist unglaublich, was es alles gibt, Geld für die Stimme. Hey, da kannst du sehr viel Geld ausgeben.
Im Fall ich bin aus der Apotheke mit 50 Stutz weniger
rausgenommen. Ja, das ist mir genau gleich
gegangen. Habe ich das Produkt benutzt? Es geht. Nein, eigentlich nicht. Ja, das habe ich zu meinem Mann gesagt. Ja. Brauche ich es? Nein. Es ist wie so. Und schone ich mich? Nein, das natürlich auch nicht. Man schont sich natürlich trotzdem nicht. Außer das geht dann wie gegen das Ende dann zu, dann schon. Aber eben manchmal. Aber das mit dem Vordertag, das ist auch so. Aber auch während. Das ist bei mir noch, so ein bisschen.
Noch spannend, weil also ich bin ja auf dich vor allem aufmerksam worden wegen einem Podium, das ich besuche zu ADHS. Und dort haben wir auch über also habt ihr auf dem Podium geredet über das Thema auch Zyklus und ADHS. Mhm. Und vielleicht einfach noch für die Hörerinnen, die das Wort Neurodivergenz noch nie gehört haben. Ja. Also ich habe jetzt nicht die genaue Definition, aber es fällt einfach unterschiedliche Diagnosen ist Thema Neurodivergenz. Es ist ADHS zum Beispiel, Autismus-Spektrum-Störung. Und man sagt, wieso eben, dass quasi die Menschen eine andere Denkweise haben, als jetzt ein Normmensch, kann man sagen. Oder
ich glaube, es ist auch nicht unbedingt. Ich habe letztens auch mit einer Kollegin, die gerade das Psychologiestudium beendet hat, geredet und sie hat wie auch gemeint, hey, es gibt auch Leute, die unter Neurodivergenz einfach nur das Autismus-Spektrum sehen. Also es ist wie mega wieder...
Es ist auch kein etablierter, wirklich medizinischer Begriff, sondern das wäre dann ADS, ADHS oder ASS. Genau, aber einfach, dass wir das noch auch schnell erklärt haben. Ich finde es mega spannend, wie wenn man von der Theorie Neurodivergenz ausgeht, dann geht es eigentlich darum, dass jeder Mensch irgendwo durch divers ist und auf seine ganz eigene Art funktioniert. Und das gefällt mir natürlich mit dem inklusiven Gedanken sehr. Und dort habe ich eben sehr spannend gefunden, weil es ist so breit aufgegangen vom Thema. Und eben du hast sehr offen dort auch über deine Neurodivergenz geredet und auch auf eine sehr witzige Art und Weise. Und hast dann auch während dem Podium mal müssen schnell aufs WC. Also gesagt, kann ich schnell aufs WC? Und mal schauen, ob das heute auch passiert. Aber ich habe es extrem sympathisch gefunden. Mega authentisch auch, wie du geredet hast.
Ich habe es auch einfach krass. Also ich glaube, auch jemand hat mir erzählt, dass wirklich an dem Podium das Lustige war wirklich, alle haben irgendwie auf eine Art und Weise ADHS, ADS, mhm. ADS gehabt. Und sogar auch die Moderatorin.
Ja, genau.
Liebe Grüße, Gabriela. Und es ist glaube an einem Punkt sind wir glaube alle wirklich mega synchron am Wippen gewesen. Und ich habe das Bild so gern gesehen. Es ist wirklich alle so.
Sind so alle mit diesen Drehstühlen gewesen, oder?
Mega, wir
so haben so hin und her gemacht die ganze Zeit.
Und uns sind so unterbrochen. Und was hast du nochmal gesagt? Und oh nein, jetzt habe ich es wieder vergessen. Und es ist einfach, ich glaube, ich habe noch nie, oder noch nie, doch, ich fühle mich schon oft wohl in der Öffentlichkeit, das gehört ja schon dazu. Aber das Gefühl dort drin, das ist einfach so krass gewesen, weil du hast einfach gewusst, alle kennen es. Alle wissen, von wem du gerade redest. Und ich meine, es gibt ja oft, auch wenn heutzutage es ja mega einen offenen Konsens hat über all die, eben über das Spektrum, über ADHS. In dem Raum hast du wirklich gewusst, hey, du wirst sicher nicht gejudged. Also es ist wie so, du kennst es und du kennst es und wir kennen es doch alle und wir wie können, und eben, ja, können aufs WC gehen und in einem anderen Podium, wahrscheinlich hätte ich es angehalten und es war mega schlimm gewesen. Da in dem Raum habe ich dann wirklich gewusst, nein, ich kann jetzt einfach aufstehen gehen.
Genau, es ist okay. Einfach so gewesen, okay, Gästin geht jetzt halt schnell aufs WC.
Voll, es ist wirklich so.
Wenn man sich, also wir gehen ja amigen so, ich sage wir gehen amigen so ein bisschen schwanger mit unseren Gästinnen. Das heisst, jetzt, heute, bevor wir dich getroffen haben, habe ich jetzt diese Woche ganz viel gelesen von dir, mich mit dir beschäftigt. Und was mir aufgefallen ist, du hast wahnsinnig den Mut zum authentisch sein.
Danke.
Also einerseits ist mir, also wollte ich unbedingt auch noch darüber reden, der Mut, den es braucht, zum Stand-up zu machen.
Mhm.
Hey, ich habe die Programme, weißt du, die Shows von dir geschaut und da stehst du ja irgendwie auf dieser Bühne ganz allein. Und hast du die Pointe dir überlegt? Und dann je nachdem, oder kickt sie nicht?
Ja,
und dann voll. Das heben.
Genau, ja, hey. Ja total. Hey, ich bin jetzt vor allem, als ich intensiver jetzt gerade im Comedy-Ding war, ich habe gerade vor zwei Wochen, ich auch wieder, nein, nicht vor zwei Wochen, vor drei, auch vor der Minz, bin ich jetzt mit dem einfach, auf das Mal hat es Klick gemacht und habe mich einfach gefragt, ist das, was ich auf der Bühne mache, peinlich. Also mir wie so aus dem Nichts hat mir da, weil vorher habe ich nie überlegt, dass er ja eigentlich mega Mut haben muss. Und ich habe es mir auch so, ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt mega jung angefangen habe. Nach der Kante bin ich einfach auf die Bühne gestanden und es ist wie nie um etwas gegangen.
Du bist 19, als du den Preis gewonnen hast.
Genau.
Gell? Jetzt bist du 21, ist das richtig? Ja.
Voll. Und es ist einfach wie so gewesen, so eben, man macht es halt einfach. Und jetzt gerade in der letzten Zeit befasse ich mich mehr mit dem, reflektiere es mir. Und es ist wie so, ich muss mega aufpassen, dass ich nicht jetzt auf das Mal mega fest Respekt davon bekomme und einfach weitermachen kann. Weil eben, wenn man es nie so richtig hinterfragt hat, kommt man auch gar nicht drauf. Weil es ist ja wie so ganz banal. Ich meine, man geht einfach auf die Bühne, erzählt einfach mal ein bisschen von seinem Leben. Und ich meine, wenn sie nicht lachen, dann haben sie da wenigstens zugelassen. Also es ist wie so, dann war es meine Zeit und dann gehe ich wieder heim. Und das ist irgendwie so.
Aber was könnte denn in dem, was du machst, peinlich sein?
Hey, ich glaube, dass ich einfach Leute fremdschämen, dass wir so das Gefühl haben, au, oh, das ist jetzt aber voll nicht lustig gewesen. Boah, jetzt schäme ich mich gerade richtig für diese Person. Und ich glaube so, da hatte ich vor allem, weil ich in Zürich aufgetreten bin. Das ist ganz nahe. Ich bin von Appenzell ausgerodet und ich wohne in der Grube. Also komme von der Grube. Und in Zürich sind dann ganz viele so alte Klassenkolleginnen gekommen, die ich echt so das letzte Mal in der Sek gesehen habe oder in der Primar. Und dann ist mir eben so der Gedanke gekommen, weil eben sie haben mich natürlich nach einer Weile wieder gesehen. Und haben mir gedacht, hey, was denken sich die echt? Und dann bin ich wie so drauf gekommen, ah ja, kann es eigentlich auch negative Gefühle geben. Es ist wie so völlig naiv, aber ja, voll. Man hinterfragt es zum Teil auch gar nicht. Und wenn man damit anfängt, dann kann es mega schnell nicht so gut werden.
Und wie bist du wieder aus dem rausgekommen? Oder bist du da noch drin jetzt, in dem, Also es wäre ja, wenn jetzt, ja. Oder jetzt gehst du, ich glaube, wenn das ausgestrahlt wird, die Erfolg, dann hast du deine Premiere schon hinter dir.
Boah, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn du Premiere gesagt hast. Ist so. Ja, hey, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen aus dem rausgekommen, einfach mit guten Auftritt wieder. Auch heute, hey, ich habe so eine herzige Nachricht bekommen von einer Kollegin von mir, die dann einfach gemeint hat, hey, ich bin mit so einer guten Laune gehst du ins Bett gegangen und es ist mega toll gewesen, mach das weiter. Das ist einfach das Glück, um so ein tolles Umfeld zu haben, das halt einem immer wieder aufbaut, wenn man genau in die Negativspiralen und dann halt einmal reinkommt.
Ich finde es mega spannend, was du sagst. Weil Menschen, die ja Menschen auf Bühnen sehen, die haben dann häufig das Gefühl, dort läuft alles wie am Schnürli und die Person hat ein mega Selbstbewusstsein. Mhm. Und ich weiss auch noch, als ich so angefangen habe, in die Öffentlichkeit zu gehen, und dann habe ich auch so Unsicherheitsgefühl gehabt, immer wieder Impostergefühl. Ja, und habe dann mit einer Bekannten geredet, die recht populär war schon. Und sie hat mir gesagt, hey, ich habe bei jedem Auftritt einfach so Angst und das Gefühl, ich kann es nicht und habe meine Krisenzeiten. Und ich habe es so wertvoll irgendwie gefunden. Also wenn es ihr so geht, ist es ja vielleicht auch okay, wenn es mir so geht. Also gehört es irgendwie auch ein bisschen dazu. Und das andere ist, dass so Rückmeldungen halt wirklich, also man ist ja nicht permanent abhängig von dem, so ist es nicht. Aber nein, man hat permanent seine Unsicherheiten. Und hey, es hilft manchmal schon, wenn mal, wenn man es dann wieder mal so ein bisschen hört, dass es schon okay ist, was man da macht, ja, und seine Berechtigung.
Gleich machst es du, Mara, und du, Rina, machst es auch. Ich mache es auch. Und das finde ich dann eben spannend daran, oder? Was ist denn das? Oder?
Ja, aber würdest du es ja auch nicht machen, wenn alle würden sagen, es ist schlecht. Dann würdest du es ja nicht mehr machen, oder?
Mal erst recht.
Nein, sicher nicht.
Ich glaube, es hat doch auch schon Resonanz.
So, wenn man mich so abhalten von der Bühne.
Nein. Ja, manchmal ist es ja schon so, dass man es erst recht machen soll. Ich finde, es gibt schon, also ich glaube, genau im aktivistischen Umfeld.
Also mir, wenn es ein bisschen stört, so, ja, genau, dann
glaube,
schon.
Dann schon, aber ich glaube vor allem in einer Comedy oder so, wo ja alles drauf, also es beruht ja drauf, was andere sagen, ohne den Response kann ich ja gar nicht, ich kann gar nicht denken, Scheiß auf andere. Da geht ja wieder, wäre ja voll kontraproduktiv.
Funktioniert auch einfach nicht.
Voll, im ja. Es gibt genug Leute, die das auf der Bühne machen und das kommt dann mäßig gut an. Aber ja, das ist halt auch immer, und ich finde es auch mega wertvoll, den Austausch.
Ich frage mich, wie du vorher das Thema angesprochen hast mit ADS, ADHS und so dem Mut oder eben einfach mal machen. Kenne ich schon sehr viele, oder, die irgendwo in dem Spektrum sind, wo so das haben, die dann manchmal auch über ihren eigenen Mut verschrecken. Wie weißt du das schon lange? Du gehst ja auch da mega eben, also du hast schon gesagt, Mara hat vorhin gesagt, du hast ganz viel irgendwie auch preisgegeben. Wieso redest du auch zu dem Thema? Oder was ist dir wichtig daran?
Hey, ich glaube, ich weiß nicht. Es ist wie letztens auch so ein bisschen gewesen. Ich bin ja recht offen. Ich glaube, es gibt ja auch, ich werde immer gefragt, auch jetzt von einem Gespräch oder so, hey, gibt es irgendein Thema, wo du nicht drüber reden willst? Und es gibt halt wirklich nie, glaube ich, ein Thema, das ich nicht ansprechen will. Und es ist eigentlich schon seit immer bei mir so. Ich glaube, also der Gott von meinem Handy, ich glaube, alle wissen, sie können jedem mein Gott zu meinem Handy geben. Ich glaube, das ist mir mega egal. Außer mittlerweile mit der Bankdata oder so. Das wäre vielleicht, aber gut, das ist auch mit Face ID. Von dem her, ich weiß nicht, ich glaube, schon immer mega offen gewesen. Ich glaube, das ist auch so, jetzt muss ich gerade studieren, ist das in der Familie schon so? Eigentlich ja nicht einmal unbedingt.
Oh, eben, du hast vorher gesagt, du bist im Appenzellerland aufgewachsen, oder?
In der Grube hast du gesagt.
In der Grube, das klingt super.
Ich bin in der Grube aufgewachsen.
Und das sind jetzt auch nicht die Leute, die am bekanntesten sind für die
Offenheit. Nicht unbedingt, nein. Für diese Gegenreaktion.
Eben,
ja.
Genau, habe ich jetzt gerade
das
fragen.
Das
kann
schon sein. Ich meine, auch in der tamilischen Community sind jetzt nicht alle die, also es gibt für viele gewisse Themen, mega Verklemmtheit. Aber ich glaube, ich habe mit zwei Eltern, glaube ich, wirklich über, also gut, es gibt, nein, das stimmt, ich kann gar nicht über alles reden. Zum Beispiel, ich glaube, das Thema Sexualität. Ich glaube, das ist ein Thema, das, glaube ich, bei mir einfach so eine Blockade hittet. Ich könnte schon darüber reden, aber ich würde mich nur zu 80% so, glaube ich, wohlfühlen. Und dann merke ich schon, ich glaube, meine Eltern sind auch so Leute, ich könnte mit ihnen über alles reden, aber doch die gewisse, irgendwie, das Thema Aufklärung oder so, das ist ja nie so. Wenn wir darüber reden würden, dann wäre es immer so einen Witz verpackt.
Ja.
Und wir müssten wie am Schluss nur lachen können darüber, dass es nicht unangenehm wird. Also von dem her, ich glaube auch das Authentischste, was du vorher gesagt hast, ich glaube, der fällt einem ja gar nicht selber auf. Oder ich glaube, wenn ich jetzt selber sagen würde, dass ich authentisch wäre, wäre das authentisch? Also wisst ihr, was ich meine?
Das ist eigentlich recht philosophisch.
Das ist, ja, das würde ich auch sagen.
Was ist eigentlich authentisch und wann merkst du, dass du authentisch bist? Und
ja, ich würde, wenn ich jetzt das so ganz spontan müsste definieren, dann glaube ich, dass mein inneres Gefühl, also dass ich mein inneres Gefühl auch noch im Aussen leben, also die Konkurrenz irgendwie zeigen, dass ich mich nicht irgendwie verstelle, oder jetzt irgendwie, mir geht es irgendwie total beschissen und ich bin dann nicht mehr so «Hoi zusammen!» Es geht mir super!
Ich finde es einfach ein mega spannendes Thema, authentisch sein in Bezug oder im Zusammenhang mit Neurodivergenz. Es gibt ja auch zum Beispiel Workshops, die Unmasking heissen. Oder ich habe Gespräche mit Menschen, zum Beispiel im Autismus-Spektrum, die sagen, ja weißt du, die Leute sagen mir, bei mir musst du nicht masken, bei mir kannst du total authentisch sein.
Mara, wie du immer machst, du musst auch masken erklären. Ich ja, finde das noch wichtig, ja, so das ist etwas, was sicher viele nicht kennen, den Begriff.
Ja, ja, also in dem, dass man... Ja, wie erkläre ich jetzt das am besten? Helfen die mir?
Ich versuche es, also so wie ich es auch bei meinem Sohn, der ja vom Autismus-Spektrum ist, erkenne. Also er hat ja sehr eine starke Einschränkung. Aber es ist eine Anpassung gegen ins Aussen. Ja. Also es heisst, dass ein Mensch, der zum Beispiel das ASS hat, kann in dem Moment wie eine Kompensationsleistung auch machen. Es braucht ganz viel Energie auch. Mhm, genau. Es ist sehr Stress, auch mit Stress verbunden, hohem Energieaufwand und verhaltet sich in der Öffentlichkeit so, wie man sich verhalten. Also bei Menschen mit ASS ist zum Beispiel, ich bin total allergisch drauf, der erzwungene Blickkontakt, ein Thema. Also dass man ja teilweise immer noch in gewissen Therapieformen den Augenkontakt erzwingt. Jeder, der sich mal damit auseinandergesetzt hat, wieso ein Mensch mit ASS keinen Augenkontakt will, weiss, wie schlimm das ist. Es hat nämlich damit zu tun, dass er sich möchte in dem Moment von der Reizüberflutung schützen, weil Menschen mit Autismus, sie fühlen nicht zu wenig, sie fühlen zu viel. Und das ist so ein Vorurteil. Und das heisst, sie werden dann zum Beispiel gezwungen, Augenkontakt herzustellen oder die Hand zu geben oder auch sonst im Kontakt zu sein. Sie masken in dem Moment, entsprechend dem Bild und erleiden also eigentlich eine riesen Erschöpfung auch dabei. Also man kann sagen, es ist manchmal auch gut, wenn man masken kann, aber es braucht viel Energie. Ja.
Genau, ich stimme dem allem zu und würde noch wie sagen, eben, man kann sich wirklich die unterschiedlichen Masken vorstellen, die man sich aufsetzt, damit man in der Öffentlichkeit gut durchkommt, quasi, oder sich kann irgendwo in dieser Gesellschaft bewegen. Und es ist auch ein Privileg, können Masking machen, weil gerade Menschen mit sehr schweren kognitiven Behinderungen können das auch gar nicht.
Das ist zum Beispiel
nicht
bei meinem Sohn, oder? Er ist so stark eingeschränkt, hat auch kognitiv, dass er das nicht kann.
Was
oder manchmal eben gleich.
Dann, ja.
Und was ja dann passiert ist, dass es nicht erkannt wird, das heisst dann zum Beispiel, es ist super gegangen der Tag. Ist gar kein Problem gewesen, der Zoobesuch.
Ja, genau.
Und dann daheim hast du den Zusammenbruch.
Ja, genau. Und dort finde ich eben spannend, weil wenn wir nochmal zurückgehen zum authentisch sein, wo wir eigentlich gewesen sind, im Zusammenhang eben mit dieser Neurodivergenz und mit dem Masking, ist natürlich dann die Frage mega schwierig, was ist jetzt authentisch, wer wärst du jetzt wirklich, wenn du gar nicht mehr würdest masken. Und gleichzeitig kann es ja auch, also ich frage mich dort, also auf eine Bühne gehen ist ja auch immer irgendwo, also man wird authentisch wahrgenommen und ist es ja irgendwo durch auch, aber man hat ja gleich auch eine andere Maske an, als wenn du jetzt daheim bist und mal bist, oder?
Ja, voll. Da habe ich auch mega spannend gefunden, auch schon bei dem Podium, wo man über das Masking geredet hat. Weil ich habe mich natürlich danach auch gefragt, hey, mache ich das eigentlich auch oder nicht? Und ich glaube, bei mir ist es einfach immer, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich nicht einmal, ich sehe es nie als Maske, sondern wie ein anderen Teil von meiner Persönlichkeit.
Das würde ich auch sagen,
dass du wie so etwas aufschraubst und etwas abschraubst quasi. Also so gesehen ist es, dass ich es reguliere.
Und du bist im Bischi auf der Bühne? Ich habe ein Video gesehen, wo du im Bischi auf der Bühne bist.
Ja, es ist wirklich, hey, der Auftritt war am 6. am Morgen gewesen, und dort gehe ich nicht in den Jeans rein. Es ist so, niemals. Aber danke, dass du das sagst, weil ein paar Leute haben einfach gesagt, du hast eine coole Hose an. Und ich so, nein, das ist ein Bischi. Und ein paar Leute haben nicht erkannt, dass es ein Bischi ist. Und ich denke, das ist einfach mega weird. meinen Kleidungsstil habe. Und jetzt bin ich eben wieder eingeladen. Also kommen jetzt morgen, gerade morgen ist es wieder soweit. Aber diesmal habe ich einen anderen Plan.
Aha.
Genau. Den darfst du jetzt wahrscheinlich nicht.
Kann man das schon schauen, dann Mitte Oktober, wenn die Folge online geht?
Ich glaube,
sieht man das schon?
Ja, das sieht man. Ich werde... Hey, ich glaube auf YouTube. Also okay. Einfach den Ausschnitt auf. Also ich werde keine Hose.
Können wir es dann noch in die Show Notes tun?
Ja, genau.
Das wäre gut.
Man hat ja immer das Gefühl, dass Leute, die Comedy machen, einfach mega witzige Leute sind. Also bist du einfach so eine witzige Person? Oder wie ist es überhaupt einfach passiert, dass du zu Comedy so gekommen bist?
Hey, ich glaube, es gibt so verschiedene... Ich habe immer früher noch das Gefühl gehabt, natürlich, hey, ja, die sind sicher privat auch lustig, weil ja gar nicht der Fall ist. Es ist ja wie zum Teil dann auch ermüdend, wenn man dann immer lustig sein muss. Ich glaube schon, also ich bin schon immer die gewesen, die probiert hat, Leute zu unterhalten mit meinen Witzen und Geschichten und bin gerne im Mittelpunkt gestanden. Und ich meine, ist natürlich, also ich bin auch immer noch lustig bei mir im Umfeld, aber ich bin ein lustiger Mensch. Man kann ja auch, also ich glaube, ich bin auch auf dieser Ebene lustig, wie es du bist, weil es wie, wie soll ich sagen, wenn einem einfach Sachen passieren, man kann gar nichts dafür. Man
würde, also du bist ja zu
angekriegt. Ja,
du bist genau. Einfach, weil dir ja so oft so, wobei genau. Es passiert uns beiden, aber du weißt jetzt mehr von der Sarah, aber das hat so seinen ganz eigenen Witz.
Also
das
ich ist bin
so
ein grosser Fan von Situationskomik. Ja, also eben, ich sage auch, es gibt irgendwie wirklich ziemlich in jeder Lebenssituation irgendetwas, wo irgendwo einen lustigen Aspekt hat. Oder so aus einer Tragödie wird oft im Nachhinein auch eine Komödie, oder?
Ja, mega. Ich probiere. Halt, wenn du aus Versehen lustig bist, dann bin ich eigentlich mega gern. Ich glaube, das passiert mir auch oft auf der Bühne, dass hier Sachen passieren und ich kann gar nichts dafür. Und es ist wie so in dem Moment, mein Teaser.
Ah, du hast gesagt, wo wir vorher einen Tee getrunken
haben. Wir sind nicht so eingestiegen,
ja.
Wie
wir
eigentlich
gedacht haben. Ja, das ist halt, wie wir einen Scripten, gell?
Genau, weil du hast im Vorgespräch nämlich etwas teasert.
Genau.
Ja, stimmt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich so einsteigen.
Sie hat so uns erzählen Cliffhanger. Und dann habe ich gesagt, oh nein, erzähl es nicht. Erzähl es dann da im Gespräch. Wie dir ist gestern etwas passiert, gell?
Ja, genau. Ich hoffe, es ist jetzt immer noch lustig, wenn ich
es erzähle. Es ist immer so, wenn wir so ankündigen. Genau. Gell? Also es kommt also, jetzt nichts Lustiges.
Genau.
Nichts. Nein. Ja, nicht lachen.
Ja, nicht lachen. Gestern hatte ich mein letztes Tryout. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Tryout ist, ist einfach ich teste einfach mein neues Programm. Ich stehe aber noch mit Notizzetteln noch dort und teste Zeug, wo ich weiss, hey, das streiche ich vielleicht nachher und probiere Sachen aus.
Darf ich dort kurz drin, weil es mich wirklich Wunder nimmt, eben die Tryouts, ich habe das so ein bisschen von dir gehört, du redest auch in deinem Podcast, wo du mit dem Milan zusammen hast, der heisst «Verhängt» übrigens, was ich recht einen guten Titel finde, weil ich verhänge ja auch immer viel. Und dort redest du über das, also wie es dir auch wie eben ergeht damit mit dem. Und da habe ich gedacht, das ist auch so, also krass, dann gehst du eigentlich mit etwas vielleicht noch Unfertigem auf die Bühne, eben noch mit Notizzettel.
Voll.
Und nachher schaust du, wie es reagiert und dann gehst du eigentlich in die Reflexion.
Genau.
Nachher kannst du gerade deine Geschichte erzählen, aber ich will das wieder noch kurz, ich finde es mega spannend.
Ja, genau, ziemlich direkt. Ich bin auch gestern, aber ich habe es gemacht. Was natürlich halt ist, du sagst den Leuten, wenn du transparent kommunizierst, sind natürlich auch die Wartungen drin, hey, es gibt Sachen, die nicht streichen werden. Und das ist auch für einen selber natürlich, um sich zu beruhigen, aber auch das Gegenüber weiss, hey, das wird jetzt nicht die Show von meinem Leben sein. Also vielleicht ja schon, aber genau. Und ich finde, es braucht Mut, aber eigentlich finde ich es fast besser in einem Tryout, wo ich einfach 90 Minuten auf der Bühne stehe und erzähle. Und ich weiss, es gibt Sachen, die tipptopp...
90 Minuten machst du das? Wow!
Ja, genau. Also ich muss es ein bisschen abstreichen, 90 Minuten ist ein bisschen sehr lang. Aber, wow. Genau, das sind wir so die... Da in dem Rahmen machst, als wenn du zum Beispiel an ein Open Mic gehst, wo ja eine offene Bühne ist, dort hat jede Comedian seine 10 Minuten oder 5 Minuten und dann gehst du einfach wieder. Und dort finde ich es mega schwierig, weil du jemanden in 5 Minuten beeindrucken musst, als wenn du wie eine Zeit hast, einen ganzen Abend hast, um die Leute auf deine Seite zu holen. Darum habe ich es jetzt sehr angenehm noch gefunden, bei diesen Tryouts, das Zeug auszuprobieren, als eben irgendwo in der Stube, in der Lengaste, Milan hostet das, hingehen und erzählen, und dann haben die Leute das Gefühl, du bist voll scheiße, obwohl da einfach etwas Neues geschrieben ist. Und du weißt es gar nicht. Aber ja, ja, voll.
Also auf jeden Fall hast du das gehabt.
Und dann ist genau. Etwas passiert.
Genau, und dann, hey, was mega cool war, mega viele Leute sind gekommen, mega viele Mitstudis von mir. Und wenn man sich vorstellt, der Raum ist wie mega klein. Es ist wirklich ein mega kleiner Raum, wo gefühlt 30 Leute reinpassen können. Und dann ist auch die Bühne recht klein. Und rechts von mir ist eigentlich gerade der Eingang quasi. Es ist wie ein Stegenhaus. Also da oben ist die Bar, dann kommst du mit den Stegen runter. Und dann kannst du gerade in den Raum hinlaufen. Es gibt keine Türen oder so. Das heisst, es gibt manchmal Leute, die runterlaufen, ein bisschen schauen, wie da gehen. Was ja super ist für eine ADHS-Person. Und dann ist in der zweiten Hälfte der eine gekommen. Und er hat, glaube ich, schon sicher genug Bierli an dem Punkt. Und er war auch nicht mehr ganz stabil auf der Beine. Und er hat halt die ganze Zeit reingerufen. Und oh, das ist so der Albtraum halt von allen Personen, die irgendwo etwas schwätzen müssen. Und er hat dann immer wieder so seine Kommentare gemacht. Und irgendwann habe ich halt immer wieder ein bisschen darauf reagiert, ein bisschen lustig, aber probiert auch ignorieren. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, hey, weißt du was, du bist mein ADHS. Genau, er ist in meinem Kern und gibt einmal die Wuss.
Wie geil!
Und ich, das ist so, wenn ich auf der Bühne, das war genau so gut gewesen. Und lustig ist halt, er war Tamil gewesen und habe mich gefragt, mein ADHS auch tamilisch wäre, wenn sie in meinem Kopf wäre. Und wenn jetzt
wie du hast ja selber tamilische Wurzeln, muss
ja,
man
genau.
Dazu sagen.
Oh, ja, genau. Und eben dann, wenn in dem Moment eigentlich ein Securitas kommt, um ihn abführen, dann wäre genau so die Wirkungsart von Ritalin gewesen. Dann wäre genau so, hey, du kommst jetzt mit, wir lassen sie jetzt in Ruhe.
Lass und sie jetzt mal arbeiten und
genau.
Performen.
Und das war mega cool gewesen, weil dann ist auch jemand gekommen und hat mit ihm geredet und ich so, ja, jetzt funktioniert Ritalin, gell? Und das war mega cool gewesen, dass mit ihm da so, dass man
also da das so nutzen. Also hey. Ja, auf das musst du auch zuerst mal kommen.
Ja, klar. Yes. Ist halt ein spontanes Ding gewesen, mm-hmm. Aber ich habe einen richtig geilen Test gefunden. Weil zum einen musst du da üben natürlich, dass du mit der Situation umgehen kannst. Aber irgendwie, es ist so gäbig gewesen. Das ist auch so der Kracher vom Abend gewesen. Genau, auf jeden Fall. Wenn ich es erzähle, ist es immer so, das ist wie wenn ich es Meme erklären
aber
müsste.
Ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, wie man ja auch jetzt nicht bei Comedy, also wie man Situationen könnte mit Humor lösen.
Ja, das ist mhm. Etwas, wo ich auch, also wenn ich jetzt grosse, oder ich habe ja auch schon ganz grosse Workshops gegeben, und da gibt es ja auch dann einfach die mit den Fragen, wo wie merkst, ja gut, alle verdrehen schon die Augen, oder, wenn der wieder fragt.
Ja.
Und dann mit Humor, also ich glaube ja dass Humor Medizin ist, um mit ganz vielem umzugehen. Also von eben, sei das jetzt jemand, der irgendwie eine Show stört, bis zu einem Nachbarn, der schwierig tut, aber dann auch gewisse Schicksalsschläge. Also, für mich ist, ich denke immer wieder, zum Glück bin ich mit so vielen lustigen Leuten gross geworden, dass ich das irgendwie. Also ich habe einfach immer zu viel gelacht. Ich musste immer vor die Türen in der Schule, weil ich zu viel gelacht habe. Aber ich bin so froh um das. Weil, hey, es rettet mich. Es rettet mich so fest.
Du bist mega prägend in deiner Schulzeit. So,
dass ich immer vor der Türe war.
Ich weiss, wir haben so ein Reel aufgenommen für die Frauenzentrale. Ja. Und dann habe ich doch gesagt, ruhig sein, jetzt ruhig sein. Und dann hast du gesagt,
das hat man mir immer in der Schule gesagt. Und ich finde es einfach so lustig, dass ich ja mit dem jetzt mein Geld verdiene, dass ich nicht ruhig bin.
Genau, ja.
Oh, das ist irgendwie, ich würde das so gerne all diesen Lehrern. Mhm. Und immer so, Sarah, ist wieder lustig, hä? Musst wieder schwätzen? Kannst du einfach ein bisschen von der Tür das machen? Da bin ich immer so ein bisschen allein von dieser Tür gewesen und gefunden, okay.
Ist das bei dir in der Schule auch so gewesen?
Ja, ich habe immer mega viel. Also ich war eine mega gute Schülerin, ich bin mega gerne in der Schule. Aber ich habe immer mega viele Striche bekommen, weil ich Leute unterbrochen habe.
Striche?
Vor allem die Lehrpersonen. Ich habe nicht aufstricken und denen etwas sagen, sondern habe gesagt einmal, bin immer zu Sport gekommen. Also es ist wie so, ich bin schon auch, ich habe oft Striche gehabt. Ich bin gar nicht so krass gewesen, wie die anderen Kinder, die einmal beim Nachsitzen waren. Ich war die Streberin bei diesen Leuten einmal gewesen. Das ist schon...
Würdest du sagen, die Leute, die dich grosszogen haben, deine Familie, sind die auch lustig?
Ja.
Kommt es auch von dort irgendwo?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Humor, ich weiß nicht, ob man es vererben kann, aber wenn man mit dem aufwächst, je nachdem, ich glaube, das prägt einen schon mega fest. Ich glaube, meine Eltern, sie sind auch, also sie haben ihren Humor und meine Mami ist auch jemand, der viel mit Humor auch, glaube ich, kompensiert zum Teil, wenn etwas schwierig ist oder so. Das ist manchmal ein bisschen zu viel. Also, aber auch mein Vater, der, eben, es ist einfach, meine Familie ist auch wieder geprägt von den Gegensätzen, weil meine Schwester hat auch ADHS und wir wissen ganz sicher auch, dass meine Mami ADHS ist. Es ist so klar. Und wenn es mein Papi hat, würde es mich auch nicht überraschen. Von dem her ist bei uns entweder streiten wir mega fest.
Ich wollte sagen, es ist ja auch noch recht explosive Mischung, oder?
Total, total. Also explosiv beschreibt es ein bisschen wortwörtlich, weil eben alle schreien sich an, niemand blüht, brüllt. Und im nächsten Moment, wir lachen alle. Es ist der lustigste Abend vom Leben. Und so ist auch wirklich so, dass auf und ab, wir können so gut, aber auch wirklich so schlecht
miteinander. Aber über das finde ich, redet man zum Beispiel, also ich finde, beim ADHS redet man mega oft davon, dass es eben, dass man jetzt abgelenkt ist oder eben Leute, die erzählen, sie haben
Stuhl
mega...
Verrückt. Entschuldigung, von wegen Stühlen.
sagen, in der Schule irgendwie eben nicht gut gewesen, du hast jetzt auch anders erzählt. Und was ich finde, was man nicht oft darüber redet, ist eben über die vielen Gefühle, also über die Intensität von der Gefühle, was ja etwas mega Schönes kann sein, wenn man es so stark kann spüren. Aber es kann eben auch mega anstrengend sein im Leben, wenn man alles so spürt. Mega.
Eben genau diese Breakdowns zum Beispiel, wo einfach so alles bricht zusammen. Und ich habe das Gefühl, man fühlt in dem Moment so etwas, wo glaub, zum Teil andere Menschen vielleicht nicht einmal so schlimm fühlen können. Aber auch genau etwas anderes, wenn ich mich... Da habe ich manchmal in meinem Umfeld, dass ich mich über etwas so freue. Und dann bringe ich die Nachricht und die Leute sind so,
ja,
ah, cool.
Genau. Und bist du nicht auch ein bisschen hässig, der Nami?
Hey, ja, ich denke so, freue euch nicht.
Also, sorry, hast du mir zugelassen?
Ja, voll. Da hätte ich auch so viele Freunde, weil ich einfach so, und dann so,
ja,
cool.
Ja. Ich wollte gerade sagen, in Partnerschaften habe ich das zum Beispiel gehabt, oder so, dass dann so dich mega froh ist, wenn irgendwie etwas passiert ist wo, und so, und es kommt so wie, aha, ja, ah, okay. Und
voll, und du bist ja so, wieso bin ich da? Und, ah ja, nein, das habe ich auch. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe glaube noch nie mit dem ADHS verbunden, dass ich mich vielleicht einfach mehr freue als die Person. Und die Person sich aber nicht unbedingt weniger freut. Ja.
Ich sage auch so, wie viele Gefühle. Also einfach, wo ich habe das
intensiver,
genau, ich habe das sehr lange überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht mit Neurodivergenz. Aber je mehr ich darüber gelesen habe, desto spannender habe ich es gefunden, weil es ist, also, und es ist ja dann unterschiedlich ausgeprägt, aber es kann einfach auch, es kann ein mega Geschenk sein. Gerade wenn du eben künstlerisch auch tätig bist, dann brauchst du ja das Feingefühl auch. Und gleichzeitig kann es natürlich auch mega anstrengend sein. Und jetzt, wo du eben so die Familiensituation geschildert hast, habe ich einfach gedacht, ja, es tönt sehr fest nach dem. Ja,
ja, vor allem, ich finde eben nur krass, weil egal, will ich, also auch negative sind belastend, aber manchmal können auch zu viele positive Emotionen, das ist wie so...
Stress.
Mega, bei mir kippt es mega schnell in die Negativen. Denn auch wenn ich einen richtig, richtig guten Auftritt habe, irgendwann am Abend macht es einen Klick und dann sind es negative Gefühle, wo ich mir denke, eigentlich habe ich doch einen guten Abend gehabt.
Ja.
Haben ja dann einmal so Coping-Mechanismen?
Mega spannend. Also Coping-Mechanismen ist einfach die Bewältigungsstrategie oder dass es einem dann, also Strategie, um dass es einem besser geht. Ja, also ich... Sie sind einfach nicht so gesund. Also ich danach ich darf ja nie Alkohol trinken vor Auftritt. Mache ich wirklich gar nie. Ich habe so einen mega klaren Ablauf vom Vorauftritt. Aber nachher muss ich... Also ich muss immer so zwei... Also es ist nicht zu empfehlen. Es ist wirklich keine Empfehlung. Aber zwei, drei Glas Prosecco helfen mir dann.
Das ist eine totale Empfehlung von der Mara. Ja.
Es ist keine Empfehlung.
Trinkt einfach Alkohol. Ich glaube, oder alle, die auch vor Publikum auftreten, kennen das jetzt völlig unabhängig oder von irgendwie intensiven Gefühlen und so weiter. Ich glaube, kennen das so das High beim Auftritt und nachher, oder das, wo man wie so ein bisschen Hate, oder das Low-Gefühl, das Gefühl von, hä, was ist jetzt, eben wieder allein in der Garderobe, oder allein im Hotelzimmer. Das ist ja etwas, wo auch oft so die ganz grossen Stars darüber reden. Wenn sie auf, ich meine, du musst dir das mal vorstellen, irgendwie Adele oder irgendwie Taylor Swift, das riesige Stadion, und dann bist du plötzlich irgendwie allein im Bett. Ich meine, es ist ja so eine krasse Polarität. Und ich merke, wie für mich ist wichtig, mir da so ein bisschen innezuhalten, dass ich mir Zeit gebe. Dass ich wie weiss, dass ich dann nicht, also
Mir hat mal mein Götti wirklich vor Jahren schon gesagt, wo auch viele Workshops gibt und auch immer wieder eben vor viel Publikum auftreten ist, hat immer gesagt, hey, nach einem Workshop nimm mindestens einen halben Tag frei oder einen Tag.
Ja, genau. Das finde ich auch mega wichtig, eben am nächsten Morgen nicht irgendwo wieder etwas zu haben.
Und da merke ich zum Beispiel, das ist für mich dann einfach wirklich in Ruhe, irgendwie können einfach ein bisschen vor mich herangrümscheln.
Ah, okay.
Einfach so. Ja. Weißt du, so nichts Schlaues machen und einfach irgendwie...
Ich habe so viele gesündere Strategien wie ich, merke
ich. Manchmal ist Alkohol auch eine Lösung.
Ja.
Nein, also, aber so das Grümscheln, also ich brauche wie so eine Zeit und manchmal schaue ich irgendwelche Trash-TV, manchmal irgendwie telefoniere ich mit einer Freundin, manchmal irgendwie räume ich irgendetwas auf, aber auch wie Raum, wo ich gar nicht schon muss wissen vorher, was mache ich dann? Also so das Innehalten, was sind deine... Ja.
Hey, ich glaube, wenn ich so etwas machen würde, ich würde so in einem Loch sein. Da nehme ich mir mega oft, wenn ich viel hatte, dann mache ich einen radikalen Stopp und mache einen halben Tag nichts. Dann habe ich mega Mühe, aus dem Nichts wieder rauszukommen und wieder Zeug zu machen. Und wir müssen, glaube ich, immer so einen fließenden Übergang sein, dass ich selber nicht merke, dass ich jetzt nichts mehr mache. Ich glaube, auch heute habe ich mein Zimmer aufgeräumt, bin jetzt hier angekommen und habe am Abend wieder einen Auftritt, aber dass ich wie... jetzt eben in den Zug fahre und dafür eben nichts mache. Aber ich mache schon etwas, ich fahre ja mit dem Zug, aber... dort mache ich nichts. Ich glaube, was mir aufgefallen ist, bevor ich die ganze ADHS-Diagnose bekommen habe, ich nicht gewusst, dass ich ADHS habe. Und natürlich hatte ich davor schon aber meine Coping-Strategie gehabt. Und jetzt vor einem Jahr ist mir aufgefallen, dass das die ganze Zeit einfach eine Coping-Strategie war. Ich schaue mega gerne Power Rangers.
Jetzt ja, haben wir sogar noch nicht aufgeschrieben.
Nein, wirklich, ich liebe Power Rangers.
Kannst du bitte sagen, wieso?
Hey, ich empfinde so eine innige Liebe zu dieser Serie, zu dieser ganzen Franchise.
Ist das schon seit der Kindheit?
Ja,
oder?
Immer. Samstagmorgen um 10 Uhr auf Nickelodeon.
Es gibt doch so ein Lied dann, oder?
Go, Power Rangers. Aber das ist von der Originalfassung, wo die 90er rausgekommen ist. Und dann gibt es aber ganz, es ist wirklich mein Nerd-Ding. Und ich bin auch jetzt so richtig parat, um euch die ganze Zeug zu erzählen.
Nein, es ist einfach Power Rangers, einfach, das sind die, die sich so in Auto verwandeln können.
Nein, Transformers.
Das sind Transformers. Was sind
das?
Kannst du bitte...
völlig anders.
Das sind Power Rangers.
Ich bin mega beleidigt.
Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung.
Power Rangers, das sind eigentlich immer 5 Menschen. Also manchmal sind es auch 3, aber meistens sind es 5. Und es sind eigentlich meistens irgendwie normale Leute, die natürlich im Highschool ihren Alltag haben. Und nachher per Zufall bekommen sie irgendwie so ein Morpho über. Das ist das, was irgendwie...
Sie sind die mit denen super. Ist das Marvel? Also nein,
oh Gott,
ich bin so schlecht.
Marvel schaut auch, das ist auch mega gut. Aber sie können sich einfach verwandeln, quasi Superhelden. Dann haben sie wie so ein Onesie mit einem Helm. Und dann hat es verschiedene Farben. Rot, Grün, Blau, Gelb.
Das ist mega cool.
Mit dem Helm.
Hat es nicht noch einen goldigen?
Genau, manchmal.
Hat so einen Buchstaben vorne oder hinten oder so?
Nein, manchmal vielleicht. Aber
ich denke immer so, die ganze Zeit die falschen Bilder. So, ah ja, ich hasse. Nein. Ah ja, jetzt. Nein.
Und irgendwie, es ist auch immer das gleiche Prinzip. Sie sind irgendwie 5, dann verwandeln sie sich, sie müssen ihre Identität meistens geheim behalten, dann besiegen sie böse, aber dann haben sie natürlich auch Probleme im Alltag, die sie bewältigen müssen, Freundschaft, Liebe, bla bla. Es ist halt mega so eine Serie, die halt eben so Kinder beibringen sollte.
Aber darf ich kurz fragen, sind immer die gleichen oder sind immer andere?
Es gibt immer, insgesamt gibt es 30 Staffeln schon.
Oh mein
das Prinzip
Gott.
Bleibt das gleiche, aber es sind immer andere Kostüme, andere Leute und andere Storylines.
Aber immer das Lied.
Das Lied wird auch immer so ein bisschen abgewandelt. Und es ist einfach, ich weiß nicht, warum.
Wir tun das in Show Notes, dass man das einfach sieht.
Ja, es ist halt, ich kann mir noch vorstellen, wieso das eine gute Strategie ist, wieso man dort drin kann entspannen kann. Weil es ist so simpel, oder? Es ist, die Farben sind ja, also man ist nur schon von der Farbe, es ist so mega klar. Dann, es gibt einen klaren Ablauf, dann gibt es klar gut und böse.
Ja.
Und es ist ja so wie klar, dass die Probleme, die kommen, sind bewältigbar.
Genau, alles wird gut am Schluss. Und das finde ich so cool auch bei Sitcoms. Ich glaube, darum liebe ich Sitcoms, weil ich einfach weiss, hey, am Schluss wird alles gut. Ich werde nicht hängen gelassen von so einem blöden Cliffhanger, der mich fertig macht. Ich glaube, weil einfach so, vielleicht ist das auch ein ADHS-Ding, also einfach
überempathisch wird und du das Gefühl hast, ich bin Teil von dieser Familie jetzt. Und wenn es ihnen schlecht geht in dieser Serie, geht es mir jetzt auch aber schlecht.
So kannst du einfach empowering sein.
Das ist einfach mein grösster Wunsch.
Mir kommt eben Sheda Kurt in den Sinn, die bei uns auch im Podcast war.
Sie gamet, oder?
Und sie gamet, oder? Ich meine, sie ist Feministin, Aktivistin, Philosophin und also so, und sie gamet einfach. Geil.
Ich schaue einfach die übelsten Trash-Formate seit eh und je. Machst du das eigentlich auch, Mara? Du machst das nicht, gell?
Also, es hat so Phasen gegeben, aber es ist mega lange her, wo ich so gute Zeiten schlechte
Zeiten schaue. Ja, das ist nichts gegen das, was ich schaue.
Dann schaust
du. Ich kann es so.
Aber
das ist wirklich unerträglich geworden irgendwann, finde ich.
Ich schaue eben nur die Zusammenfassungen einmal davon. Ja. Annikation und Zusammenfassungen sehr empfehlenswert.
Ich habe ganz schlimme Sachen. Also wirklich so irgendwie, also Love is Blind, dann kann ich aber auch bei Selling Sunset. Also wirklich ganz.
Das ist schon so, die kennt man gar nicht mehr.
Übelst oder irgendwelche, alle sind operiert, alle haben wahnsinnig viel Geld, nur die schönsten Häuser und es hat so gar nichts mit meinem Leben zu tun. Aber wirklich nada. Und ich finde es frauenverachtend, ich finde es ganz schlimm sexistisch und Leute, ich schaue es gleich, wie irgendetwas entspannt mich.
Ich gehe eben durch Insta-Reels durch einfach und einfach so die ADHS-Videos schaue ich oder irgendwie Dackel, das habe ich ja schon mal gesagt. Dackelbabys, Hundebabys, schwimmende Schildkröte.
Bei mir sind Otto-Babys auch ganz dumm. Otto-Bärli, noch schlimmer.
Ja. Hat nicht jemand schon mal in diesem Podcast gesagt, Otter sind so das grosse Ding?
Du, das könnte sein. Das
ist nicht jetzt Wir sind sogar ihr eigenes Emoji. Da finde ich schon, als Tier hast du etwas erreicht.
Gibt es, welche Tiere haben das auch? Doch, es haben viele. Viele Tiere haben ihr eigenes Emoji.
So, zum Beispiel ein Blobfisch.
Okay.
Ich meine, dafür das Otter so in den Rand. Also ich finde ja nicht, es gehört nicht zu den Haupttieren, nicht. Wenn ich sage Tier, dann würde Otter doch so mega Sport noch in den Sinn kommen.
Ja, eigentlich schon. Und dafür können wir zuerst Hund, Katze, Giraffe, Pferd.
Elefant.
Genau, stimmt eigentlich.
Giraffe jetzt für. Ja gut, das ist halt wieder individuell. Vielleicht zeigt jemand Otter.
Giraffe in dem Fall. Habt ihr gewusst, dass ihr auf x Kilometer raus könnt sehen? Das ist so krass. Also Giraffen sind recht krasse Tiere.
Ah.
Giraffen sind einfach auch mega cool zum Anschauen. Nur schon,
weil sie sind so wie nicht von dieser Welt.
Die machen mich irgendwie glücklich, wenn ich es sehe. Ja. Und jetzt mache ich eine Überleitung, die überhaupt keine Überleitung ist. Ich einfach unbedingt noch darüber reden, von wegen gegensätzlich und weil wir ja dürfen ein bisschen spicken. Wie du ja auch gesagt hast, hoffentlich spicke ich dann nicht zu fest. Spicke ich jetzt auch. Spicke nämlich auch oft, weil von wegen Gegensätzlichkeit, du studierst Sozialwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politik, gell?
Yes. Ja, genau.
Und das ist so...
Das ist wirklich ein lustiger Übergang.
Ja, super, voll Giraffe. Hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
Ja, mal, vielleicht gibt es einen politischen Aspekt.
Ja, ich habe jetzt auf meine Uhr geschaut, wo ich aufgetreten habe, oder? Und habe gedacht, das würde mich aber so reuen, wenn ich jetzt weiter über Giraffe würde reden. Nicht, dass ich das nicht gerne mache.
Du hast völlig
weil
recht.
Mich das einfach noch... Mich nimmt das Wunder auch, mich nimmt das Wunder... Wieso Schwerpunkt Politik? Wie politisch bist du?
Hey, ich bin mega eine Person, die sich mega für die Gesellschaft interessiert, für die gesellschaftlichen Strukturen, was läuft, so, warum läuft das so. Es ist immer so, vor allem warum gewisse Sachen so laufen. Und hey, ich bin nicht politisch engagiert, aktiv in einer Partei oder so, weil doch manchmal also keine Zeit habe. Und zum anderen einfach, ich meine, eben, wir wachsen in Appenzell Ausserrhoden auf. Es ist halt wie die Ideologie, die ich jetzt habe und wo jetzt die Mehrheit dort hat, stimmt jetzt schon auch nicht ganz überein und beschäftigt sich mich ja noch mehr. Und ich finde es einfach ein richtig geiler Studiengang. Es ist wie so, ich glaube, ich bin kein Mensch, der sich mit abstraktem Zeug zusammen also wie so auseinandersetzen kann. Ich brauche wie Sachen, die jetzt mega aktuell sind, dass man über die Abstimmung nächste Woche darüber schwätzt. Und ich bin einfach so oft, ich meine, es gibt ja so viele Leute, wo, eben die, manchmal hat man auch so das Gefühl, man denkt über keine Armut noch. Und auf einmal hat man das Gefühl, man hat die ganze Welt dann auf dem Rücken und alles ist so schwierig und blöd. Und so ein Studium hilft einem noch überraschend fest, um so Sachen ein bisschen erklären. Okay, darum ist es so. Man könnte es vielleicht so lösen, aber darum geht es nicht so. Und ich finde es mega... ja, es erklärt so ein bisschen die Welt oder es erklärt mir so ein bisschen meine Welt und ich finde es so ein cooles Ding.
Wie politisch ist deine Comedy?
Noch nicht so fest. Ich glaube, ich habe wirklich ein Bit, wo ich über Comedy rede. Und auch dort, es ist halt wie, bist einfach, also ich meine, ich bin jetzt da ganz offen, wenn man sich politisch positioniert, dann verlierst du Leute. So oder so. Ich meine, als Person von der Öffentlichkeit, das ist mega klar. Und das kann eine Strategie sein, dass man sich positioniert. Und dann holt man einfach alle aus dem Topf. Oder macht es eben genau nicht. Und ich bin jetzt auch immer wieder hin und her gerissen, hey, eben verleugne ich mich selber, indem ich mich gewisse Themen nicht positioniere. Parteiisch gesehen quasi. Also für Themen schon, aber vielleicht eben für politische Themen nicht. Oh, gefühlt alle Themen sind am Punkt politisch. Aber hey, ich weiss noch nicht, wohin das hinführt. Weil ich bin jetzt
da mega, bist du wie so ein Prozess.
Hey, mega. Und vor allem, ich bin gerade so am Anfang von einer Karriere. Man ist eine Frau, man ist POC. Also man kann ja wie auch ein bisschen vermuten, vielleicht, wie meine politische Ausrichtung ist. Aber wenn ich mich wie klar positioniere, dann ist wie zum Beispiel, bekomme ich denn noch ein Format irgendwie bei SRF über, beispielsweise? Das sind halt wie Fragen, die ich irgendwie schon sehr früh jetzt überlegen muss, ob jetzt ja, das ist halt wie mega schwierig und ein Prozess. Und ich will mir auch mal über das reden, weil ich meine, genauso Leute, die jetzt mega Erfolg haben, habe ich zum Teil das Gefühl, die haben doch den Erfolg, weil sie wie für alle, ein Mensch für alle sind. Und ich glaube, sobald du dich politisch positionierst, es heisst ja nicht, dass man denen eben nur noch für gewisse Menschen Comedy macht oder so, aber es wird einfach Menschen geben, die das Gefühl haben, ja nein, da bin ich jetzt draussen, die Meinung ist. Das ist ja genau auch Gender auf der Bühne. Ich weiss so nicht, hey, kann ich das machen? Verliere ich Menschen mit dem? Oder wenn ich, aber wenn ich das nicht mache, dann eben ist das ja, entspricht das voll nicht mehr meiner Ideologie und das ist ja auch nicht mehr die Idee. Und es ist einfach mega schwierig, um da irgendwie die Waage müssen, heben zwischen. Das ist schon mega früh so ein bisschen, der Fall gab momentan.
Ja, und eigentlich finde ich es auch mega schön, wenn man ein also, weil Comedy ist ja auch Unterhaltung. Und wenn man will, möglichst viele Menschen unterhalten und wenn man wie will, dass eigentlich die politische Einstellung oder ob jetzt FDP wählst oder GLP oder SP und du sitzt in dem Publikum, möchtest wie alle können in deine Comedy mitnehmen, finde ich eigentlich per se etwas sehr Schönes, oder? Cool. Und gleichzeitig finde ich es krass, wenn dir schon, also es zeigt dir schon eben, dass wenn Gender ist, dass ja eigentlich fast alles in unserem Leben irgendwie politisch ist. Dass es schon genau, politisch ist, eben, was hat man für Wurzeln, was hat man für ein Geschlecht, eben, gendert man oder nicht. Und das macht das Ganze so komplex und anspruchsvoll.
Total. Ich meine, letzte Woche bin ich mit meinem Freund, wir sind irgendwie wirklich so 30 Minuten darüber geredet. Ich sage, in einem Satz sage ich wie, also Lehrerzimmer. Aber ich würde nicht Lehrerzimmer sagen, weil es ist mir wie bewusst, dass jetzt da quasi, also wenn man es wie braucht im Alltag, ist das voll nicht so ein Ding. Aber ich sage es auf einer Bühne, ich sage es oft, ich kann mir wie die Mühe machen, zu mir darüber nachdenken, ob ich das sage oder nicht. Und dann sind wir auch gesehen, hey, Lehrpersonenzimmer, ist das zu lang? Lehrerinnenzimmer, stolpert man darüber? Und es ist auch irgendwie so viel zum Teil, so kleine Details, die etwas ausmachen. Und ich finde vor allem, ich nehme jetzt persönlich gerne einfach die Zeit und die Mühe, um über so etwas nachzudenken. Also es ist wie so, ich meine, es ist schon jedem selber überlassen am Schluss. Aber ja, es sind einfach zum Teil kleine Details. Und je mehr Reichweite man natürlich hat, für, ja, vor mehr Leuten man steht, desto mehr machen dann solche Sachen dann halt auch etwas aus. Und ich auch mega Respekt davor habe, weil ich meine, das ist ja wie das Größte, wo wir, glaube ich, die grösste Angst haben, um irgendjemand mit unseren Sachen zu verletzen, ernsthaft. Und das ist halt immer so die ständige Angst, die einen begleitet. Was aber auch schön ist, dass man sich die Gedanken macht. Also ja, es ist immer so der Hin und Her.
Der schmale Grat, oder eben vom authentisch sein. Oder wenn man über also Politik redet, dann kommt ja auch schnell so kommen die eigenen Werte.
Genau, ja.
Und die dann nicht verletzen. Eben, wieso bist du dann nicht mehr authentisch und gleichzeitig nicht andere Menschen verletzen? Wir wollen ja auch mit dem Podcast wirklich Verbindungen schaffen. Und glauben beide, dass es wichtig ist, dass nicht noch mehr Gräben entstehen.
Genau.
Und gleichzeitig eben Glaubwürdigkeit und eben das Authentische ist auch unser höchstes Gut. Und dann da immer wieder so spüren, ich finde das wirklich ein schmaler Grat.
Ja, ich finde es auch schwierig und ich glaube, es ist auch ein mega Prozess. Also ja, von auch irgendwo durch immer wieder herausfinden, was ist eigentlich meine Haltung genau. Ich meine, bei mir jetzt auch, obwohl aktivistische Arbeit und meine politische Haltung sehr klar ist, will ich zum Beispiel nicht den Dialog verlieren, oder?
Ja,
also ich finde, wieso, wenn wir nicht mehr an einen Tisch miteinander sitzen und nicht mehr uns zuhören können, dann, Also natürlich in einem respektvollen Umgang, das ist ja wie Voraussetzung, aber dann finde ich, dann haben wir irgendwie so viel verloren. Und ich finde dort eben auch mega spannend, was Kultur in dem Sinn auch an verbindenden Räumen kann schaffen. Und darum umso interessanter die Auseinandersetzung, wo du drin steckst, finde ich jetzt, regt mich auch mega an, noch darüber nachzudenken. Oder? Wir reden ja oft von Kunst und Kultur, wo politisch ist, was sicher auch mega wichtig ist, aber darf sie nicht auch nicht so politisch sein, damit auch ein verbindender Raum da ist, was ja wieder mega wichtig ist für die Gesellschaft. Oder?
Total. Ja. Ich finde, ein Kollege von mir, der Michael Elsen, ich finde, er macht es mega gut. Also er macht ja politische Satire, aber er kann wie gegen alle schiessen und ich finde, das ist etwas so Wertvolles. Und wie auch eben im Gespräch erzählt habe, wenn eben in dem Raum quasi Parteien sich gegenüberstehen, eben jeweils die gegenteilige Ideologie haben, aber trotzdem beide über dieselbe Pointe lachen können, das ist doch so etwas Wertvolles. Und so etwas machen, da würde ich mega gern, aber ich finde, das braucht einfach so eine, das ist nochmal eine ganz andere Schwierigkeitsstufe nochmal. Und irgendwann würde ich mega gerne in die Richtung gehen. Und ich bin sowieso ein bisschen gesellschaftskritisch, aber nicht nur kritisieren im negativen Sinn, sondern es gibt auch so viele lustige Sachen, auch eben zum wieder quasi Trauer, also Tragisches mit Comedy verbinden. Und ja, irgendwann, dass ich die Frage beantworten kann, irgendwann würde ich gerne den Inhalt von meinem Studium mit der Comedy verbinden.
Das ist mega schön. Also, dass Humor verbindet, oder? Und dann eben auch das Studium verbinden. Und du bist ja auch Inspiration, auch als Frau, oder? In der Comedy-Szene. Weil wir haben wirklich in der Schweiz,
wenig Frauen.
Wahnsinnig, oder? Das hat,
also es gibt...
Ganz kurz, ich müsste wie aufs Witz.
Ja, aber vielleicht ist das auch ein guter Schluss.
Ich finde auch. Machen. Nein,
eigentlich würde ich noch mega gerne zwei Sätze...
Willst du noch mal zurückkommen?
Ich würde mega gerne, ich mache mich richtig schnell im Fall.
Also gut, dann mach schnell das. Und kommst noch mal zurück. Dann schneiden wir da.
Wir können
oder wir tun einfach weiterreden.
Ja, ich habe jetzt auch gedacht, wir könnten nämlich auch weiterreden.
Wir machen das.
Ja, wir machen das. Wir haben nämlich noch wollen, euch etwas erzählen.
Ja, vielleicht jetzt nutzen wir das.
Oh.
Genau. Wie gut. Ich bin stolz auf uns, wie wir können improvisieren, wenn unsere Gästin schnell aufs WC
Ja, improvisieren, kann. Das kann ich.
Krisen auch und improvisieren.
Ja, Krisen auch, das können wir.
Los, Sarah.
Hey. Los, jetzt, Werbung. Nein, also wir machen mal Werbung in eigener Sache, als eigener. Wir machen ein Retreat.
Ja, genau, wir machen wirklich Werbung für uns selber. Also was wir ja immer wieder mal machen. Aber da finde ich jetzt schon speziell, weil es ist unser erster Retreat, wo
und
wir zusammen
werden. Und das bedeutet uns mega viel. Es ist so ein Herzensprojekt und es ist passenderweise im Appenzellerland, in Geiss findet das statt. Vom 17. Januar bis zum 19. Januar, ein Wochenende. Es hat den Titel «Weniger Erschöpfung, mehr Verbindung». Und wir werden dort ganz viel machen, was gut tut. Unter anderem sind Workshops zu Selbstfürsorge und Resilienz geplant.
Genau, und ich werde jetzt endlich mal meine Yoga-Ausbildung anwenden, weil es gibt Yoga-Sessions mit mir und wir sind ja immer ein bisschen kritisch auch mit dem Thema Yoga auch, und mit dem Thema Selbstfürsorge, gell? Besprechen wir auch oft in unserem Podcast und wir wollen wirklich so dran angehen, dass es eben nicht einfach so eine schnell-schnell-Sache ist und jetzt konsumieren einfach möglichst an dem Wochenende alles, was
also
wir dir anbieten.
Also einfach das Wochenende und alle Probleme sind gelöst?
So ist
Nein,
es definitiv
so ist es
nicht. Sondern wir wollen wirklich eine Möglichkeit schaffen, um sich mehr vertrauen und dass es nachhaltig wirkt. Und wir wollen auch mit Musik und Tanz und Lesung
Ich werde auch noch ein bisschen zeigen, wie man das Nervensystem durch Bewegung beruhigen kann. Und du wirst lesen, Mara.
Ja,
gell?
Feministische Texte.
Ich liebe ja, wenn ich vorgelesen bekomme. Ich meine, allein für das finde ich schon super, einfach ein Wochenende ein bisschen vorgelesen bekommen. Das finde ich schön.
Ich werde ein bisschen vorlesen.
Ja.
Ich freue mich sehr.
Und
auf
ihr
das.
Könnt euch, wenn ihr Lust habt auf das, könnt ihr uns, also ich sehe sicher mehr Infos dann noch auf unserem Insta-Kanal. Und anmelden könnt ihr euch unter sarah und mara@gmx.ch. Und
wir würden uns wahnsinnig freuen, vielleicht ein paar von euch, die da zuhören, draussen, mit euch ein Wochenende zu verbringen in dem schönen Appenzellerland. Und da ist Trio wieder.
Nein, das Appenzellerland.
Ja, auf Geiss.
Auf Geiss. Oh, mega schön. Geiss.
Wir geben das Retreat.
Oh, ja,
schau. Ja, du hast jetzt noch etwas wollen erzählen, hast du gesagt. Du willst unbedingt noch etwas sagen.
Hey, einfach zu Frauen in der Comedy-Szene. Ja, ich finde es einfach mega, es ist immer so einfach so ein Druck einmal da. Und ich finde wie so, vielleicht auch die Leute, es ist einfach immer, wenn ich ein mega spannendes Thema finde, also wenn es irgendjemand da draussen Comedy machen will, sich einfach nur einmal überlegt hat, macht es unbedingt, schreibt mir.
Darf man dir schreiben?
Ja, sicher, schreibt mir.
Auf Instagram,
auf Insta,
oder?
Auf ein Mail, ich habe LinkedIn, warum auch immer. Aber
magst du noch deine Webseite schnell nennen?
Stimmt, www.rina, also R-E-E-N-A, Krishnaraya, K-R-I-S-H-N-A-R-A-J-A.
Das geht dann schnell.
Ja, wenn man es geübt ist. Genau, und weil einfach, hey, es ist einfach so, man hat zum Teil Mixed Shows, wo mit eben 5 verschiedenen Comedians am Abend auftreten. Und meistens ist es so, es sind 4 Männer, 1 Frau. Und immer, das ist einfach so ein Druck, den ich einmal habe. Das ist einfach, wenn du dann die einzige Frau bist und dann genau einen schlechten Tag hast, dann sind wir die Leute vielleicht so, ah ja, jetzt ist die Frau halt natürlich schlecht gewesen. Und natürlich denken nicht die Leute immer so, aber das ist einmal so ein Druck,
was gibt schon das Vorurteil, Frauen sind nicht lustig?
Total. Ich meine, der Frank Baumann, Leiter vom Arosa Humor Festival, nicht mehr jetzt, hat ja in einem Interview gesagt, ja, er findet keine Frau lustig.
Das ist unglaublich.
Ich finde einfach so, jemand, das sagt, ein Veranstalter in der Kamera. Ich finde, also zum Glück ist er jetzt, also zum Glück, er ist jetzt ja nicht mehr, aber ich finde, wie so, das kannst du doch nicht so pauschalisieren. Also,
das ist wie, so nicht wahr. Ja. Sie kommen einfach viel weniger Bühne überall.
Ja,
ja, und voll. Sie sollten einfach alle dich schauen, weil du bist unglaublich lustig.
Danke vielmals.
Und wir wünschen dir eine mega, mega erfolgreiche Tour, Rina.
Hey, danke
vielmals. Und so schön bist du da gewesen und haben wir mehr über dich erfahren. Danke viel, viel mal.
Hey, danke euch. Danke für die, die draussen zuhören. Vielleicht sieht man sich ja dann mal neben der Bühne nach einer Show.
Ciao, Rina. Ciao,
ciao,
Sarah.
Miteinander.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.